Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Diese Woche mit Dr. Jan Michalski und Christoph Martin.
Herzlich willkommen bei Jede Stimme zählt, dem Podcast rund um emotionale Intelligenz, kommunikative Empathie und Wirkung. Mein Name ist Dr. Jan Michalski. Ich bin promovierter Linguist. Mein Fachgebiet ist die empathische Kommunikation. Und ich arbeite an einer Pflegefachschule und unterrichte da Werte und Normen und Deutsch. Und ihr werdet wieder feststellen, dass ich wieder die Anmoderation mache. Das heißt, Isabella ist, je nachdem, wann wir die ausstrahlen, entweder noch oder gerade im Urlaub. Und deswegen bin ich hier jetzt mit einem besonderen Gast, den ihr aus einer vorherigen Folge schon kennt. Das ist der Christoph Martin. Christoph, magst du dich kurz für die vorstellen, die dich noch nicht kennen?
Ja, gerne. Christoph Martin. Ich bin im Pflegeberuf tätig seit 20 Jahren, beziehungsweise vor 20 Jahren habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. War dann in der Pflege in zwei verschiedenen Krankenhäusern tätig und im Management und bin jetzt in der Pflegepädagogik angekommen, könnte man sagen.
So, danke. Schön, dass du hier bist. Ja, Christoph ist eben Pflegepädagoge, das heißt, er ist in der Pädagogik tätig als Lehrer. Du hast Management-Erfahrung selbst auch schon, das heißt, für unsere Führungskräfte da draußen ist gerade dieser Bezug noch relevant. Und du bist aber selbst eben auch Krankenpfleger gewesen, das heißt, du hast den ganzen Pflegeberuf auch am eigenen Leib erfahren und bringst da deine Erfahrung mit rein. Und Christoph und ich, wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren zusammen an der Pflegeschule und ganz abgesehen davon, dass wir Kollegen im pädagogischen Bereich sind, haben wir über die letzten Jahre sehr, sehr viel uns ausgetauscht über die Verzahnung von Theorie und Praxis, was so empathische Kommunikation angeht. Und wir beide haben schon eine Folge zusammen gemacht und haben uns ganz viel unterhalten über emotionale Intelligenz, besondere Herausforderungen des Pflegeberufs. Und wir hatten so die Frage, was können denn so Normalsterbliche, habe ich es formuliert, von Pflegekräften lernen? Und da hast du uns schon ganz wertvolle Einsichten gegeben. Ich glaube auch gerade für Thema Unternehmensführung, Teambuilding und so, wie emotionale Kompetenzen da wichtig sind. Und eine Frage ist bei mir noch übrig geblieben, die ich mal direkt so aus dem Hinterhalt in den Raum werfen wollte. Und zwar haben wir ganz viel darüber geredet, wie schwierig emotionale Intelligenz, emotionale Empathie ist. Also dieses, ich nehme die Emotionen von anderen auf, ich muss gucken, dass ich nicht zu viel aufnehme, aber trotzdem den Zugang habe, weil wir über die verschiedenen nonverbalen Signale geredet haben, die Emotionen ja aussenden können. Und du hast aber auch über kognitive Empathie geredet, also die Fähigkeit nachzuvollziehen, was bei dem anderen gerade ist. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wenn ich die ganze Zeit versuche, mir Gedanken zu machen, wie fühlt sich der andere gerade? Was geht in dem anderen gerade vor? Also die nonstop in diesem Perspektivwechsel bin, dann versuche ich ja quasi die ganze Zeit mehrere Modelle der Wirklichkeit zu halten. Mein eigenes und wie sieht der Pflegeempfänger das und wie sieht der Pflegeempfänger das? Ist das kognitiv nicht unfassbar anstrengend?
Wenn man es schafft, das auf die Art und Weise zu tun, ja, geht das. Und ich glaube, das ist vor allem kognitiv unglaublich anstrengend, wenn man gerade dabei ist, diesen Beruf zu erlernen. So in den ersten Jahren ist, in denen man sich noch weiterentwickelt, in denen man noch nicht Routinen, auch kommunikative Routinen entwickelt hat, in dem man vielleicht nicht schon die natürlich sehr individuelle Situation, aber ansatzweise vielleicht schon mal 2-3 Mal erlebt hat, um aus seinen Erfahrungen zu schöpfen. Ich glaube, gerade dann ist es unglaublich anstrengend, ja. Und ich glaube, das ist auch vielleicht, das kann ich nicht beweisen, aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum Menschen manchmal relativ früh den Pflegeberuf verlassen, weil sie gar nicht erst in diesen Moment gekommen sind, in dem sie Routinen entwickelt haben. Ja, um sozusagen dadurch dann ihre Arbeitserleichterung zu verspüren. Ja.
Ja,
Kam
gerade.
jetzt der Gedanke. Also das kann ich mir gut vorstellen, ja. Müsste man mal
Ja.
untersuchen. Vielleicht hat das auch schon jemand untersucht.
Ja, gerade wenn ich mir das so vorstelle, bei sowas wie, also muss ich ganz ehrlich sagen, dass das für mich am Anfang wirkte das wie eine wirken viele Pflegetätigkeiten so ein bisschen trivial, dass ich halt sage, so man geht hin, man wechselt so einen Verband und man gibt halt Essen und so, wo ich sage, so ja, keine irre komplexe Tätigkeit. Also als ich das erste Mal angefangen habe, mir das aus der nächsten Nähe anzugucken und selbst auch mal so zu gucken, wie funktioniert denn das eigentlich, habe ich gemerkt, allein schon sowas wie Waschen, Nahrung verabreichen, Verband wechseln, ist schon auf einer Handlungsebene eine super komplexe Tätigkeit, bei dem, was man alles gerade, was Hygiene und sowas angeht, beachten muss. Aber dass ich ja, während ich diese Tätigkeit durchführe, auch mit dem Pflegeempfänger kommuniziere und damit ich das empathisch tue, mir, während ich das mache, gleichzeitig vorstellen muss, wie fühlt sich die Person, die, mit der ich gerade rede, während ich das mache, was da kognitiv alles parallel läuft.
Ja, absolut, genau. Also das, ich hatte beim letzten Mal ja auch schon mal so dieses therapeutische Kommunikation in den Raum geworfen und ich glaube, das spielt halt eine große Rolle, weil therapeutische Kommunikation auf einer Ebene stattfindet, die nicht primär jetzt ein Therapieziel als oder nicht oft als Therapieziel formuliert wird vielleicht, aber wenn ich mir überlege, ich bin in einer Situation, in der ich auf irgendeine Art und Weise therapiert werde oder vielleicht auch in einer Langzeitpflege und ich sozusagen Beziehungen aufbaue mit den Menschen, die da arbeiten, Schrägstrich, die da leben, dann ist es natürlich ein Teil dessen, wie ich mich fühle, wie ich die Beziehung aufbauen kann und wie sich sozusagen mein Verhältnis zu Krankheit, zu Pflegebedürftigkeit als Pflegeempfänger entwickelt, je nachdem, wie die Pflegekraft mit mir darüber spricht. Ja, und in dem Sinne so eine Art therapeutische Kommunikation. Also wenn wir beide hier im Team, nehmen wir das jetzt einfach mal so auf ein Team, wohlwollend miteinander kommunizieren, so wie wir das ja tun, dann fühlen wir uns wohl hier, dann macht das Ganze Spaß und dann haben wir ein gutes Arbeitsklima. Und genau das Gleiche findet ja da auch statt. Ja, also ich habe eine Art Arbeitsbeziehung, ja, so Klient, Empfänger, Senderempfänger, Pflegeempfänger, Pflegefachperson, wie auch immer wir dir das jetzt so beschreiben wollen. Und diese Arbeitsbeziehung, wenn die nicht funktioniert, dann fühlt sich einer von beiden oder wahrscheinlich sogar beide nicht wirklich wohl. Und dann ist das Therapieziel natürlich gefährdet, wie auch immer das jetzt lauten mag, das primäre Therapieziel. Also ist schon die Kommunikation eine therapeutische in der Regel,
Oder sagen wir es dieses.
die manchmal auch nicht zu unterschätzen ist. Also sowas wie Placebo-Effekt, ja, was haben wir auch können wir auch über die Kommunikation ja erreichen. Ja, je nachdem, wie ich über etwas spreche, wie ich sozusagen Positivismus vermittle, wenn es denn not tut. Ja, solche Dinge, genau.
Also das Wohlfühlen ist da nicht einfach nur so ein nice to have. Das ist so schön, dass der Pflegeempfänger sich wohlfühlt, wenn ich mit ihm rede, sondern du würdest sagen, dass das massiv mit einem Beitrag zum Heilungsprozess hat.
Absolut, ja.
Was ja, also Heilung ist jetzt, wie Pflege halt definiert ist, ist es ja nicht,
Nennen wir es
jede
einfach,
Pflege ist ja auf Heilung aus, aber.
nennen wir es einfach Therapieziel oder genau. Ja, überleg mal, wenn wir das jetzt hier auf unseren Beruf übertragen, ja, ist natürlich anders, aber unsere Beziehung zu den Auszubildenden ist ja entscheidend dafür, wie sozusagen der Lernerfolg sozusagen ist. Ja, also wenn wir hier keinen Wert darauf legen würden, wie unsere Beziehung ist und auch die nicht positiv fördern würden, dann hätten wir ja einen deutlich geringeren Lernerfolg. So, das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist ja hingebend bewiesen. Und genau das Gleiche würde ich behaupten, auch auf der Ebene Pflegefachpersonen und Pflegeempfänger statt. Ja.
Würdest du sagen, dass das auch so auf Unternehmensstrukturen übertragbar ist? Also, dass der Wohlfühlfaktor des Angestellten mit seiner Führungskraft, dass wir da auch, ich sage jetzt mal, so ein Therapieziel quasi haben?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Auch eine Führungskraft ist ja Teil eines Teams, ja, hat eine andere Rolle, aber ist ja auch irgendwie Teil eines Teams, und sicherlich auch auf gewissen Ebenen etwas, neben dem Team, aber zugehörig und hat aber vor allem einen anderen Einfluss auf das Team. Das heißt, als einzelnes Teammitglied, mag ich vielleicht in meiner Kommunikation, mag mir das nicht so wichtig sein, dann hat das sicherlich auch Einfluss auf das Team. Aber wenn ich das als Führungskraft nicht richtig einsetze, dann hat das natürlich einen viel, viel größeren Impact darauf, ob das funktioniert im Team oder nicht. Auf Vorbildebene, aber auch einfach auf der Ebene der Beziehung sozusagen im Team.
Ich finde das gerade einen sehr schönen Gedanken, den ich, glaube ich, noch nie so gedacht habe. Wenn Isabella und ich hier über Führungskräfte reden, dann wird, sagt Isabella auch immer so, mein Team. So, wo dann gesagt wird, so, ja, ich habe mein Team. Und ich glaube, ich habe das bis jetzt immer nur so gedacht, da muss ich sie mal darauf ansprechen, wenn sie wieder da ist, dass ich halt sage, so, ich bin Führungskraft und dann habe ich mein Team. So als etwas, was separat von mir ist. Aber dass du jetzt quasi sagst, so, nee, nee, das ist nicht, ich bin Führungskraft und das Team ist etwas, was von mir getrennt ist, sondern ich bin Teil des Teams, ich habe nur eine andere Rolle da drin. Das ist, ja.
Ich fand das auch immer ganz spannend, wie Menschen über ihr Team sozusagen reden. Also ne, was machen Worte, was, ne, wie verändert Wording vielleicht auch so eine Beziehung? Also wenn ich immer von meinen Mitarbeitern spreche, ja, oder im schlechtesten Fall von meinen Untergebenen oder wie auch immer ich das jetzt bezeichne, oder ob ich von Kollegen spreche. Ja, also das haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, so im Pflegeberuf. Ja, wir haben ja ganz viele verschiedene Bereiche im Pflegeberuf. Ne? Wir hier an der Schule sind die Pflegepädagogen. So, dann haben wir die Pflegefachpersonen in der Praxis, in der direkten Versorgung der Pflegeempfänger. Dann haben wir die Pflegemanager, die irgendwie alles organisieren in den verschiedenen Einrichtungen. Dann haben wir an den Universitäten Menschen, die sich mit der Forschung beschäftigen. Ja? Also wir haben ganz viele verschiedene Ebenen. Aber letzten Endes sind wir ein Arbeitsbereich, den wir jetzt mal Pflege nennen. In diesem Arbeitsbereich, da gehören ja auch die Auszubildenden rein. Und irgendwie sind wir dementsprechend auf dieser Ebene ja auch alle Kollegen. Ja? Und das macht schon etwas aus mit Menschen, wenn ich auf eine gewisse Art und Weise über sie spreche, je nachdem, in welchem Verhältnis ich zu ihnen stehe. Ich als Lehrer habe ja hier ein Verhältnis zu den Auszubildenden, auch in dem es um Bewertung geht. Ja? Also ich muss irgendwie an irgendeinem Punkt immer mal wieder Bewertungen ja auch vornehmen. Ja? Und natürlich ist das dadurch hierarchisch sehr klar, dass der Auszubildende in einem Verhältnis steht zu mir, in dem ich sozusagen mehr Macht habe, will ich mal sagen. Das ist jedem ja auch bewusst. So. Es ist ja bescheuert zu sagen, nee, das ist nicht so. Also natürlich ist das so. Das heißt, ich muss es nicht bewusst machen. Warum soll ich das jemandem bewusst machen? Das ist doch klar. Also kann ich ja auch in der Kommunikation auf einer viel, viel oder auf einer ganz anderen Ebene miteinander reden, wenn wir von Kollegen reden, dann haben wir eine ganz andere Beziehung aufgebaut. Ich muss niemandem beweisen, dass ich irgendwie ihn bewerten werde irgendwann. Das weiß er von alleine. Und das kann ich mal übertragen auf Unternehmen. Wenn ich jetzt Führungskraft bin in einem Team mit 10, 20, 50 Mitarbeitern oder so und wir alle voneinander als Kollegen sprechen, dann macht das, glaube ich, schon was ganz anderes aus mit den Menschen, die da arbeiten, als wenn ich mich selbst als ich bin der Chef bezeichne oder ja, der eine oder andere entwickelt ja auch irgendwelche Formulierungen in diesem Zusammenhang, die dann manchmal spaßig gemeint sind, die aber etwas machen mit den Menschen, die da arbeiten. Was aber nicht nur tut, weil jeder weiß, wer mein Vorgesetzter ist. Wenn ich weiß, wer mein Vorgesetzter ist, dann muss er mir das nicht jeden Tag sagen, indem er irgendwie so ein Vokabular benutzt. Dann schaffe ich eher eine vertrauensvolle Beziehung, indem ich ja vielleicht von Kollegen rede oder mich auf einer gewissen Ebene mehr als Teil des Teams betrachte.
Ich glaube, das ist ein guter Test, den man mal für sich selbst machen kann, wenn jetzt so an die Führungskräfte, die da draußen zuhören jetzt. Also sich die Frage zu stellen, kann ich meine Angestellten als Kollegen bezeichnen oder habe ich dann das Gefühl, dass ich meine Machtposition aufgebe? Und kann ich sagen, das Team, in dem ich bin, statt mein Team und zu sagen, so, ich bin auch ein Teil davon oder fühle ich mich dann sofort bedroht? Und ein Aspekt, den du gerade angesprochen hast, wo
Die
ich, ja.
Frage ist ja, warum mache ich das denn? Welchen Grund gibt es, das so zu formulieren?
Das wäre
Also,
natürlich, ja.
jetzt, klingt jetzt hart, aber hat natürlich vielleicht was mit Selbstwertgefühl zu tun. Ja.
Unsicherheit.
sich selbst einfach zu sagen, so, ich bin jetzt hier, habe eine andere Rolle, eine wichtigere Rolle vielleicht auch in mancherlei Hinsicht so, ja. Also das mag ein Grund sein. Andere Gründe sind, dass es einfach so gewachsen ist, ne? Das ist der normalere Weg, so zu kommunizieren. Mag auch sein.
Ich finde das wahnsinnig spannend gerade. Komme jetzt in ein völlig anderes Thema, aber glaube ich super relevant hier für den Kontext des Podcasts. Du hast jetzt gerade gesagt, ich muss dem anderen nicht, die Rollen sind klar, man muss dem anderen nicht immer wieder quasi verbal darauf hinweisen, wie hier die Rollenverteilung ist. Und ich meine, das ist ja eine Problematik, die wir gerade eben an der Schule auch ganz viel haben, dass wir sagen, wie adressiere ich die Auszubildenden? Es sind einerseits KollegInnen, die wir ausbilden, also die sind ja später dann eben in unserem Bereich uns gleichgestellt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch eben, ja, und das ist jetzt die Frage, wir sind in einer Position, ich wollte gerade sagen, in einer Machtposition, aber erstmal völlig unabhängig davon sagen wir, wir haben ein Wissen, was wir denen vermitteln sollen, und wir sollen sicherstellen, dass die dieses Wissen im Nachhinein erhalten haben. Es ist jetzt vielleicht ein super naiver Gedanke, aber dass ich jetzt sage, ist das so wichtig, das in Macht zu denken, in Hierarchie zu denken? Also klar, Macht heißt, ich habe Einfluss auf andere, aber ich sage jetzt mal, gehen wir von diesem Machtkonzept, gehen wir ins Hierarchie-Ding, dass wir sagen, ich bin der, der vermittelt, und ihr seid die, die lernt. Müssen wir das als, ich bin besser als ihr betrachten? Also du würdest ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, du hast ein Dorf, das ist Aufgabenteilung, jeder hat seine Rolle, der eine ist Metzger, der eine ist Bäcker, der eine ist Arzt, dass das eine was Besseres ist als der andere. Und jetzt eben zu sagen, in so einer Unternehmensstruktur, du hast halt einen, der eine Führungskompetenz hat und der deswegen den Ton angibt und die Organisation übernimmt, aber der steht nicht über den anderen, sondern der hat eine andere Rolle in dem Ganzen. Und es scheint aber etwas zu sein, was wir, und das merken wir bei unseren Auszubildenden, dass, warum wir die auch siezen. Dass wir halt sagen, wir müssen eine bestimmte formale Hierarchie einhalten, damit denen diese Rollentrennung überhaupt klar ist, weil das irgendwie eine Schwierigkeit für den Menschen zu sein scheint, diese Rolle nicht gleichzeitig mit Hierarchie in Verbindung zu bringen.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also sowas wie Macht und Hierarchie spielen da auf jeden Fall. Ja, und aber auch Übergriffigkeit, die entstehen kann, wenn ich, also ich habe ja gerade gesagt, ich muss nicht jeden Tag zeigen, dass ich jetzt Vorgesetzter bin oder in irgendeiner mächtigeren Position oder in einer mächtigeren Position, ob ich, dass ich in einer mächtigeren Position bin. Das muss ich nicht jeden Tag zeigen. Völlig klar. Das Gegenargument kann ja ganz schnell sein, ja, aber wenn da jemand über die Stränge schlägt, ja, genau, dann muss ich das doch vielleicht mal tun, aber,
Aber
ne?
was heißt denn über die Stränge schlagen?
Ja, im Beziehungskontext. Deswegen, ich komme darauf, weil du gerade gesagt hast, dass das mit dem Siezen und dem Duzen und dass es schon so eine Ebene geben sollte, auf der wir klar haben, wie wir zueinander stehen vielleicht, ja? Und das kann man durch Siezen und Duzen machen. Das kann man aber auch vielleicht damit machen, dass man einfach Grenzen setzt an bestimmten Punkten, die man nicht überschreitet im Rahmen der Beziehung. Weil ich habe ja in einem Team schon eine andere Beziehung zu meinen Teamkollegen als zu meinem Vorgesetzten. Was aber ja nicht bedeutet, dass wir nicht alle in einem Teamgedanken unterwegs sein können.
Ja, aber es ist ja denn, das ist genau der Gedanke, auf den ich gerade hinaus wollte, dass ich sage so, ja, aber wie ist diese Beziehung charakterisiert? Und deswegen habe ich nachgefragt mit dem über die Stränge schlagen. Über die Stränge schlagen heißt ja häufig, dass ich sage, der Mitarbeitende oder der Angestellte behandelt mich nicht meiner Machtposition entsprechend. Wo ich sage, was ist eigentlich gerade das
Ja,
Problem, das ich.
ich würde in dem Zusammenhang sagen, über die Stränge schlagen ist sozusagen auf der Beziehungsebene einen Schritt weiter zu gehen, als es gewollt ist.
Okay, das heißt, du sagst, es ist nicht eine Frage von Hierarchie, sondern es ist eine Frage von Nähe-Distanz.
Ja, also
Dass
das wird
jemand sich
vielleicht
zu
manchmal,
nahe gibt,
ja,
meinst
genau.
du?
Also es wird dann vielleicht so wahrgenommen, aber in der Regel ist es eher eine Frage von Beziehungsebene. Wie weit gehe ich auf einer Beziehungsebene?
Ich glaube aber, dass es ganz viel, und das ist jetzt eine Behauptung, die ich mal in den Raum stelle, dass, glaube ich, wenn eine Führungskraft das Gefühl hat, der hat jetzt über die Stränge geschlagen, dass es, glaube ich, häufiger, also seltener ist, dass ich sage, oh, der ist mir jetzt auf Beziehungsebene zu nah dran, sondern der stellt meine Hierarchie in Frage. Also, dass es ganz oft ist, dass ich sage, ich fühle mich jetzt nicht mehr hierarchisch dieser Person, also die spricht quasi mit mir so wie mit anderen Mitarbeitenden. Und das ist ein Problem, Weil, und das ist halt die Frage, und da setzen wir dann eben gleich, weil diese soziale Rolle, die ich habe, mit dieser Machtposition einhergeht. Wo ich sage, da werde ich nicht so respektvoll behandelt, wie meine Machtposition das eben rechtfertigen würde. Und da ist die Frage, ob da nicht schon Konflikt vorprogrammiert ist. Mit dieser, also wenn ich mich als Teil des Teams sehe, aber gleichzeitig sage, ich möchte aber anders behandelt werden, nur aufgrund meiner Machtposition. Also es ist halt die Frage, ob meine Rolle als Führungskraft gefährdet ist, wenn meine Machtposition als oberhalb gefährdet ist. Also braucht diese Weisungserlaubnis, braucht das einen höheren Status?
Ja, das ist super vielfältig. Unter anderem dadurch, dass vielleicht auch nicht immer eine Direktive, ein direktiver Vorgesetzter auch ein fachlicher Vorgesetzter ist. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, ne? In vielen Berufen ist es vielleicht so, dass das Vorgesetzte oft auch eine fachlichere, auf einem fachlich höheren Niveau sind. Bezüglich der Tätigkeit, die in diesem Unternehmen vielleicht ausgeübt wird. Ja, nicht immer, aber mag so sein. Und dann hat man sozusagen einfach aufgrund dieser eine fachliche Vorbildfunktion. Jeder weiß ganz genau, wenn ich eine Frage habe zu meiner Tätigkeit, dann kann ich zu meinem Vorgesetzten gehen, der kann mir die Frage beantworten. So ein bisschen so ein klassischeres Denken, ne? Mittlerweile ist es aber ja auch ganz viel so, dass so eine Machtposition auf einer direktiveren Ebene stattfindet. Dass es gar nicht so darum geht, dass die beste Pflegefachperson auf dieser Station wird dann die Stationsleitung und die beste Stationsleitung wird dann irgendwann Pflegedienstleitung. Und das immer in diesem Kontext so pflegefachliches Niveau. So, und das ist ja auch in vielen anderen Arbeitsbereichen sicherlich nicht mehr so. Weil es ja um ganz andere Dinge geht letzten Endes. Wenn ich Führungskraft bin, dann geht es nicht darum, dass ich dem einzelnen Kollegen im Team sage, wie er etwas am besten macht, sondern dass ich die Voraussetzungen dafür schaffe, die Rahmenbedingungen schaffe, dass er das tun kann. Ja. Und diese verschiedenen Sichtweisen auf Macht, Vorgesetzte, Vorbild haben ja schon ganz andere oder bieten ja schon ganz andere Bedingungen, um jetzt zu sagen, ich fühle mich angegriffen oder nicht angegriffen, je nachdem, auf welcher Ebene mir jemand zu nahe kommt, also der Beziehungsebene. Ne?
Ja, ich.
Deswegen sage ich, das ist super vielfältig und das könnte man jetzt gar nicht so auf den Punkt bringen
Ja.
und auf alle Bereiche übertragen oder so.
Naja, ich wollte nur mal provokativ den Gedanken in den Raum werfen. Also ich finde das, was du mit der Kompetenz gesagt hast, ist auch super wichtig, dass ich halt sage, die Frage, warum hat diese Person jetzt diese Rolle? Also warum muss ich jetzt von dieser Person jetzt ja, direktive Anweisungen in Empfang nehmen. Das ist natürlich wesentlich einfacher, das Ganze einfach über eine Machtposition zu klären, zu sagen, so du bist halt da drüber und deswegen gibst du Befehle nach unten oder Anweisungen nach unten und dann weiß ich halt, wo ich stehe. In dem Moment, wo die Person mit mir auf Augenhöhe ist, ist nur durch ihre Rolle definiert, als das ist die Person, die die Weisung gibt, dann komme ich natürlich häufiger an den Punkt, wo ich sage, ich stelle das in Frage. Warum hat die Person diese Rolle? Und
Also
da schützen Hierarchien natürlich vor.
je nachdem, wo ich halt so arbeite, kommt der Bedarf ja auch entweder von extern oder von intern letzten Endes. Wenn der Bedarf eher von intern kommt als Führungskraft, also wenn mein Job ist sozusagen, dass ein Bereich läuft, dann bin ich natürlich darauf angewiesen, Informationen all der Menschen, die da arbeiten, zu erhalten, um sozusagen Probleme frühzeitig zu erkennen, zu optimieren. Ja, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn aber der Bedarf eher so von extern kommt, das heißt, arbeite in einem Team und wir bekommen einen Auftrag von extern und an mir liegt es jetzt sozusagen, diesen Auftrag anzunehmen und so zu zerstückeln und denjenigen zuzuordnen, dass das irgendwie mit dem besten Ergebnis irgendwie herauskommt, dann sind das ja auch schon wieder zwei verschiedene Dinge, wie ich als Führungskraft da herangehen muss. Also super unterschiedlich. Aber das, was immer gleich ist, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie ich in einem Team kommuniziere egal ob ich jetzt irgendwie Aufgaben weitergebe oder dafür sorge, dass ich die nötigen Informationen kriege, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube, ein Punkt, wie man als Führungskraft auf kommunikativer Ebene besser werden kann, ist auch, sich selbst vielleicht als eine Art Dienstleister zu betrachten. Ja. Also es ist ein Stück weit wie Politiker sich selbst oder vielleicht auch andere Menschen Politiker sehen. Ja, letzten Endes als Dienstleister am Volke so, ne? Ja, also wir wählen
So das
jemanden und
Ideal, ja.
damit, ja, genau. Und wenn man das, also nicht in Gänze, aber wenn man das ein Stück weit für sich in seinen Gedanken gut übernimmt, dann hat das, dann bewirkt das, glaube ich, schon auch ein bisschen was, wie ich sozusagen kommuniziere und wie mein Verhältnis ist den Personen gegenüber, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn ich mich eher so als jemand verstehe, der seine Fähigkeiten dafür nutzen soll, damit das alles optimal läuft. Das ist mein Dienst, meine Dienstleistung.
Ich merke gerade, dass mir das unglaublich viel für mein Selbstkonzept als Lehrer bringt, auch. Dass ich halt sage,
Ja.
so sich als Dienstleister zu verstehen, eben nicht zu sagen, so, weil das ist ja ganz oft, müssen wir ja sagen, ganz oft ein Problem, was der Lehrberuf auch so mit sich bringt, dass man sich über diese, ich stehe hier vorne und ich bin der, der Recht hat und ich bin der, der Ahnung hat, identifiziert und deswegen auch anfälliger auf Kritik wird, wenn das mal in Frage gestellt wird. Und dann zu sagen, so, ja, ich bin nicht der König hier in der Klasse, sondern ich bin hier eingestellt, um eben den Schülern was zu vermitteln und da einen Erziehungsauftrag wahrzunehmen, dann sehe ich mich ja in einer ganz anderen Funktionen, als wenn ich mich in so einer Herrscherrolle sehe, ne?
Das, was du gerade sagtest, das ging mir auch so in meinem Rollenswitch von Führungskraft zu Pflegepädagoge und vor allem auch mit dem damit verbundenen Studium im Bereich Berufspädagogik, dass ich immer öfters gedacht habe, in diesem pädagogischen Kontext, da steckt so viel Inhalt drin, der einen zu einer besseren Führungskraft macht, das ist faszinierend. Tatsächlich. Also
Das
vieles, was ich da gelernt habe, hätte ich wunderbar auch in meiner vorherigen Rolle einfach nutzen können. Das hätte ich nie gedacht vorher.
heißt, wir müssen sogar noch einen Schritt weitergehen, nachdem wir in der letzten Folge hatten, was so Normalsterbliche und jetzt eben speziell auch Führungskräfte von Pflegekräften lernen könnten, wie Pflegekräfte sein sollten. Wir haben ja immer dieses Ideal der Pflegekraft, dass wir das eventuell auch auf diesen Pädagogenberuf ausüben könnten, dass wir sagen, so eine Führungskraft ist immer auch ein bisschen Pflegekraft und eine Führungskraft ist immer auch ein bisschen Lehrer und
Ja, absolut.
Pädagoge.
Ja.
Ja.
Ein Kern ist auch vor allem so dieser konstruktivistische Gedanke. Ja, dass es halt nicht nur eine Wahrheit gibt. Und wenn man das als Führungskraft für sich so auch ein Stück weit verinnerlicht und sich vor allem überlegt, warum handeln Menschen in meinem Unternehmen oder wo auch immer ich bin, so, ne? Was gibt es dafür für Gründe, so Perspektivwechsel zu vollziehen, versuchen zu verstehen, was bewegt jemanden jetzt so zu sein. Kann ja nur dazu führen, dass es irgendwie ein besseres Outcome gibt bei einem Konflikt. Ja?
Ach, das ist.
Und mit konstruktivistisch meine ich halt, das zu akzeptieren, dass es diese andere Meinung gibt und diese andere Vorstellung und dieses andere Konstrukt der Wirklichkeit sozusagen.
Hast du jetzt perfekt, ich wollte die ganze Zeit noch wieder auf einen unserer Ausgangspunkte zurück und hast du jetzt perfekt die Überleitung noch reingebracht. Und zwar vollkommen unbeabsichtigt. Es ist, ja, das ist die jede Stimme zählt Dynamik. So, und zwar wollte ich erst nochmal die Frage stellen, du hast jetzt die Auszubildenden, die Situation wieder, steht am Bett, soll einen Verband wechseln und muss gleichzeitig dieses komplette Konstrukt der Wirklichkeit, nicht komplett, aber zumindest ansatzweise des Pflegeempfängers übernehmen, um sich richtig reinversetzen zu können, um richtig kommunizieren zu können. Meinst du, dass, und ich schließe mal uns mit ein, uns als Pflegepädagogen, uns als Praxisanleiter, als, was weiß ich, erfahrene Pflegekräfte, meinst du, uns ist das noch bewusst, wie anstrengend das ist, wenn die gerade anfangen, so in den ersten 3 Jahren, wo die den Beruf lernen, was die da eigentlich noch leisten auf einer kognitiven Ebene, was Perspektivwechsel angeht?
Ja, das ist eine spannende Frage, ne? Wie gesagt, ich hatte eingangs erzählt, meine Ausbildung habe ich vor 20 Jahren abgeschlossen. Also, was war vor 20 Jahren, ne? Man kann sich an vieles erinnern, meistens irgendwie auch an schöne Dinge. Und man kann sich da sicherlich auch daran erinnern, dass es eine Art von stressiger Zeit war. Ich glaube aber, dass sich das bewusste Auseinandersetzen mit diesen Dingen auch verändert hat. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es heutzutage wichtiger ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es war immer schon wichtig, aber vielleicht war es, ja, nein, ich würde da jetzt auch gar nicht gar nicht so gerne irgendwelche nicht bewiesenen Argumente reinbringen, aber ich würde mal sagen, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall etwas, was sich verändert hat.
Auf
Punkt.
jeden Fall.
Da können wir uns, glaube ich, einig sein. Und vielleicht ist das ein Grund, warum man sich sozusagen heute da anders mit auseinandersetzt und das bewusster gestaltet. Und jetzt schauen wir uns mal das Bo Bild des Pflegeberufs an, was man von vor 30, 40 Jahren vielleicht hat. Auch so ein bisschen karikativ dargestellt. Es ist doch oft die sogenannte Schwester Rabiata, die irgendwie reinkommt, das Licht anmacht und einem die Spritze in den Hintern haut, so à la ich mal, ne? Also irgendwoher kommt das ja auch. Ja, also das hat man sich ja nicht ausgedacht. So, also natürlich wurde das sicherlich noch überspitzt weitergeführt, so eine Art von Bild. Aber vielleicht ist das tatsächlich etwas, was normaler war früher. Auch so eine Hierarchie zwischen Pflegepersonen oder überhaupt Menschen im Gesundheitswesen und Pflegeempfängern zu haben. Also so eine fachliche Macht, so ein fachliches Machtgefälle, was es heute auch gar nicht mehr so gibt, durch vielfältigere Informationsmöglichkeiten. Und ja, und dazu kommt sozusagen, dass man sich einfach viel mehr mit Emotionen auseinandersetzt und vielleicht auch einfach gemerkt hat, welchen Mehrwert sozusagen eine gute Kommunikation bringt, im therapeutischen Sinne, im Teamsinne und so weiter. All diese ganzen Erkenntnisse sind vielleicht heute aktueller denn je. Perspektivwechsel ist ja auch nichts, was, wenn ich dazu gut in der Lage bin, Perspektivwechsel durchzuführen, dann bringt mich das ja auch nicht nur in meinem Pflegeberuf weiter oder auch in meinem Pädagogenberuf oder sonst wo, sondern auch im Privaten. Wenn ich offen bin für andere Menschen, für andere Inhalte, nicht offen, diese einfach eins zu eins zu übernehmen, aber offen, die zu verstehen zu wollen, dann kann ich da ja nur in vielfältiger Weise von profitieren. So.
Das heißt, du würdest sagen, dieses
Und
ganze
deswegen,
Thema, ja.
ja, ne, sag mal gerne zu Ende.
Dieses ganze Thema Konstruktivismus, Perspektivwechsel, sich in den anderen rein zu versetzen, kognitive Empathie eben zu entwickeln, ist etwas, was sich im Pflegeberuf vielleicht vornehmlich weiterentwickelt hat, gesellschaftlich. Aber, oh, da bin ich wieder. Also, dass der Pflegeberuf so ein bisschen Vorzeigeberuf ist, was die Notwendigkeit für kognitive Empathie angeht, dass du aber auch sagst, das ist nicht schon immer so gewesen, zumindest nicht in dem Umfang. Also, da geschieht auch gerade eine Entwicklung im Pflegeberuf. Da entsteht gerade eine Entwicklung in der Pädagogik, also wie wir das vermitteln, wie Praxisanleiter das wahrnehmen, dass da mehr Bewusstsein drin ist, wie wichtig und wie anstrengend das Ganze ist. Und du aber auch sagst, das ist etwas, es ist eine Fähigkeit, und da sind wir wieder bei dem Thema, was können denn, was kann jeder Mensch von eben von Pflegekräften lernen, dass wir sagen, dass das so ein bisschen dieses mit jedem Menschen, mit dem ich interagiere, habe ich die Notwendigkeit zu verstehen, in welcher Lebenswelt, in welcher Lebensrealität bewegt er sich. Dass das so die Kernfähigkeit ist. Und der Punkt, auf den ich da abschließend nochmal drauf eingehen will, ist, dass du sagst, am Anfang ist das eine Fähigkeit, die unglaublich anstrengend bewusst entwickelt werden muss. Aber das, was Pflegekräfte über die 3 Jahre Ausbildung und im Rahmen der Professionalisierung weiter darüber hinaus ja lernen, ist, dass sie das nicht mehr aktiv und bewusst machen müssen, sondern dass das irgendwann zu einer intuitiven Kompetenz wird. Also, dass du jemandem begegnest und intuitiv versuchst zu verstehen, nicht, das bin ich, der da liegt, sondern das ist eine ganz andere Person mit einem ganz anderen, einer anderen Lebensrealität.
Ja.
Ja.
Ja, ganz genau. Und wenn man das jetzt auf den Alltag überträgt und ich mich darüber ärgere, warum jemand an der Ampel mir so nah hinten drauf fährt, bremst, hupt, mir den Weg abschneidet, mich blöde anguckt, wenn ich durch die Stadt gehe, Oder. Und ich das für mich so internalisiert habe, dass das sozusagen normal ist, sich darüber einen Gedanken zu machen, warum handelt der denn jetzt so? Dann wird man relativ schnell merken, wie entspannt das Leben wird, indem man sich einfach viel weniger ärgert und gleichzeitig viel offener ist dafür, was andere Menschen vielleicht für Intentionen haben, warum sie so handeln. Kann immer noch böswillig sein, darum geht es ja gar nicht. Es kann immer noch eine böswillige Art und Weise sein, warum jemand das jetzt tut. Es geht ja darum, wie ich das annehme und wie ich damit weiter umgehe und ob ich das sozusagen für mich positiv oder negativ weiterführe.
Da sind wir wieder bei dem Satz, den Isabella in meinen Raum geworfen hat. Nur weil ich dich verstehe, heißt das nicht, dass ich einverstanden bin. Also
Ja,
ich muss das nicht annehmen, ich muss das nicht akzeptieren, aber ich akzeptiere, dass das deine Wahrnehmung der Situation ist und du deine Gründe dafür hast.
das ist so der Klassiker irgendwo. Landstraße 70 und dann ballert da einer mit 110 an mir vorbei, schneidet mich auch noch so ein bisschen, kann ich mich drüber ärgern. Dann kann ich diverse Schubladen aufmachen, in die ich den reinstecke. Ich kann mir aber auch vorstellen, da sitzt eine schwangere Frau hinten drauf und er versucht schnell noch eben zum Krankenhaus zu kommen. Oder. Und schon hat man ein ganz anderes Mindset zu so einer Situation, die das Ganze, die den Grundsatz nicht besser macht. Ne? Natürlich macht es den Grundsatz nicht besser. Aber man ärgert sich vielleicht gar nicht mehr so krass.
Ja, das ist ja, dass es eben nicht darum geht, alles zu entschuldigen und alles durchgehen zu lassen, aber zumindest erstmal zu verstehen, was sind die Gründe des anderen, um auch eben, ja, es wird ja immer gesagt, so, ich lasse die Wut für mich los und nicht für den anderen. Das heißt also, mich belastet das ja, wenn ich mich den ganzen Tag darüber aufrege, dass mich da jemand geschnitten hat und was für ein Arsch das
Ja,
ist und so. Ja.
genau.
Also, in a nutshell würden wir sagen, eine, wenn nicht sogar die Vorzeigefähigkeit, die Pflegekräfte aktiv trainieren und die so die Idealpflegekraft auszeichnen, ist quasi diese Fähigkeit, bei jedem Menschen sich erstmal zu fragen, wo ist der gerade? Was ist seine Wahrnehmung? Was ist seine Realität? Und das wäre eine Fähigkeit, wo wir alle von profitieren würden, wenn wir uns das auch für unseren Alltag mehr abgucken würden.
Absolut, da bin ich ganz bei dir.
Das ist doch ein schönes Fazit. Wunderbar, Christoph. Damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben noch ganz, ganz viele Themen, über die wir uns unterhalten könnten.
Oh ja.
Würde mich freuen, wenn du irgendwann noch mal wieder bei uns zu Gast bist.
Gerne, ja.
Falls du noch irgendwelche Worte an unsere Hörerinnen richten möchtest, das ist deine letzte Chance, heute noch mal was zu sagen, wenn du möchtest.
Ich glaube, wir haben viel gesagt und abschließende Worte finde ich gerade nicht, außer dass es vielleicht nicht immer so rübergekommen ist, dass der Pflegeberuf ein wunderbarer Beruf ist. Ich bin nicht ganz sicher. Das möchte ich jetzt aber am Ende vielleicht nochmal unterstreichen, dass es ein wirklich wunderbarer Beruf ist, der ganz viel Fähigkeiten erfordert, vor allem halt auch auf kommunikativer Ebene. Und ich glaube, dass das etwas ist, was besser und gezielter noch ausgebildet werden muss. Und was eine andere Priorität gewinnen muss. Genau.
Also auch eine Aufgabe, die wir in der Pflegepädagogik noch haben.
Absolut, ja.
Alles klar. Super. Vielen, vielen Dank, Christoph.
Gerne.
War mir ein großes Vergnügen. Dann vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Themen habt, die euch gefehlt haben, die ihr gerne nochmal diskutiert haben möchtet, schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns private Nachrichten. Wir lesen alles durch und gehen auf alles ein. Also in dem Sinne, habt noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.